Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Ja, dann herzlich willkommen zu dieser Folge des ZFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Ich bin Frauke Fitzner, ich bin Musik- und Literaturwissenschaftlerin und mir gegenüber sitzt die Kulturwissenschaftlerin Denise Reimann. Und wir haben beide unsere Doktorarbeiten hier maßgeblich am ZFL erarbeitet und es soll denn auch heute um diese beiden Bücher gehen, die da daraus hervorgegangen sind aus unseren Promotionsprojekten. Das Buch von dir, Denise, das heißt Auftakte der Bioakustik zur Wissensgeschichte nichtmenschlicher Stimmen um 1800 und um 1900 und ist bei De Gruyter erschienen 2022. Und mein Buch trägt den Titel Der hörende Mensch in der Moderne, Medialisierung des Musikhörens um 1900 und es ist 2021 im Wallstein Verlag erschienen. Genau, das sind sozusagen die Endergebnisse unserer Promotionsprojekte jeweils hier am ZFL. Wir haben auch schon mal festgestellt, dass wir tatsächlich Themen bearbeitet haben, die nahe beieinander liegen und dass wir das ja auch zum großen Teil im selben Raum gemacht haben. Denn es gibt hier ja ein sogenanntes Doktorandenzimmer, in dem wir jeweils fleißig gearbeitet haben, aber nicht gleichzeitig, oder?
Genau, nicht gleichzeitig. Ich glaube, bei mir war es so, dass ich genau 2014 angefangen habe und 2014 war, glaube ich, deine Zeit zu Ende.
Ja, genau.
Ich glaube, du hast bis 2013 bist du hier gewesen und genau, also du bist sozusagen genau die Generation vor mir.
Haben wir direkt nacheinander hier gearbeitet.
Genau, und ich weiß noch, wie ich hier war, das waren die allerersten Tage und es fand ein Kolloquium statt und ihr, also die Generation vor uns neuen DoktorandInnen, hattet die Gelegenheit, eure Einleitungen vorzustellen und ich weiß noch ganz genau, wie ich deine Einleitung gelesen habe und auch deine Präsentation gehört habe und dachte, oh, okay, das hört sich sehr elaboriert an und das hat mich sehr ermutigt, das tatsächlich innerhalb von 3 Jahren, weil man muss ja dazu sagen, dass Einleitungen oft auch erst am Ende des Forschungsprozesses geschrieben werden und das hat sich sehr schön gelesen und ich war sehr, sehr ermutigt, hier anzufangen und auch zu forschen.
Genau. Ja, das ist auch toll für mich jetzt natürlich zu hören. Ich erinnere mich, dass dann doch auch noch mehrere Jahre kamen, in denen ich intensiv weitergearbeitet habe an dem Projekt, bis ich es dann 2018 eingereicht habe als Doktorarbeit tatsächlich. Aber mir ging es auch so, dass die 3 Jahre hier im Doktorandenprogramm einfach wahnsinnig intensiv waren und ich da so diese ganz intensive Zeit mit den Quellen sozusagen hatte. Also sehr, sehr viel lesen, sehr, sehr viel sich einarbeiten in Zusammenhänge und das auch wirklich als eine ganz tolle Zeit in Erinnerung habe, weil es natürlich auch luxuriös war, diese Zeit so darauf sich fokussieren zu können. Und entsprechend freue ich mich auch total, jetzt heute wieder hier zu sein, weil ich das eben als sehr positiv in Erinnerung habe. Und mich freue jetzt, dass das Buch jetzt hier sozusagen auch vor Ort liegt.
Ja, das geht mir ganz genauso.
Ja, das ist natürlich toll, dass wir jetzt hier tatsächlich an dem Ort, an dem die eben auch maßgeblich entstanden sind, dann uns austauschen können. Und wir haben ja auch, also wir kennen uns ein bisschen aus der Ferne sozusagen, wenn man zu ähnlichen Themen forscht, dann kommt es natürlich vor, dass man sich hier und da begegnet. Und wir haben an anderer Stelle ja schon mal festgestellt, dass wir beide auch den Eindruck haben, dass wir tatsächlich ja sehr geprägt sind, auch methodisch vom ZFL, also dass diese 3 Jahre im Doktorandenprogramm auch, dass man das merkt sozusagen, nicht? Unseren Forschungen, dass man den anmerkt, diesen vor allem den methodischen Hintergrund, den wir jetzt jeweils angewendet haben in unseren eigenen Projekten. Und ich finde, man merkt das auch, wenn man die Bücher nebeneinander legt und so ein bisschen versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, so ein bisschen rumblättert, ein bisschen in den Inhaltsverzeichnissen rumschaut, weil die ja schon ähnlich aufgebaut sind, würde ich sagen. Wir verfolgen beide so Beispiele, Schauplätze, könnte man kulturwissenschaftlich auch sagen, an denen wir dann sozusagen innehalten und bestimmte Entwicklungen fokussieren und herausstellen. Und die Kapitel fokussieren jeweils einen Schauplatz, eine Beispielszene sozusagen. Und in der Summe ergibt sich dann eine Entwicklung, die wir jeweils nachzeichnen, wenn ich das so abstrakt zusammenfassen darf. Würdest du da mitgehen?
Ja, da würde ich mitgehen mit diesem Eindruck. Und bei mir gibt es eben auch diese 6 Hörsehen, an denen sich etwas zeigt, exemplarisch, und an denen verschiedene Zugriffe auf die Stimme zusammenkommen und die dann im Verbund eine Entwicklung veranschaulichen. So würde ich das auch
Ja,
sagen. Und das
genau, bin
fand ich
ich
eben auch,
ähnlich.
als ich dein Buch gelesen habe, fand ich das auch wirklich sehr, sehr auffallend, dass du denselben methodischen Zugang gewählt hast. Und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht vielleicht auch daran liegt, dass wir beide uns mit Forschungsgegenständen beschäftigt haben, die sehr weitläufig sind, ne? Du hast das Hören ins Zentrum deiner Arbeit gestellt. Bei mir ist es die Stimme. Und ich hatte am Anfang meiner Arbeit an dem Buch erstmal mit der Schwierigkeit zu tun, mit einer Unmenge an Material zurechtkommen zu müssen. Und da hat es sich quasi aufge oder angeboten, hat es sich eigentlich dann tatsächlich auch verschiedene Hörszenen erstmal zu sondieren und sich auf diese zu konzentrieren.
Das ist interessant, weil bei mir, ich würde sagen, das kam erst später. Also ich habe mich sehr lange eben auch durch eine sehr breite Masse von Materialien gewühlt, sozusagen, um zu schauen, wo finde ich jetzt die Aspekte, um die es mir geht. Und diese Szenen, die ich dann ausgewählt habe für die 7 Kapitel jetzt in diesem Fall, haben sich eigentlich erst so gegen Ende des Projektes herauskristallisiert. Da mussten dann noch einige rausfallen, weil alles viel zu viel war und so. Das heißt, ich bin da, das war sozusagen der Weg dahin. Und erst als ich die dann hatte, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kriegt das Ganze Form, jetzt geht es sozusagen auf die letzten Meter, um daraus dann eine Qualifikationsarbeit zu machen, aus den vielen, ja, Einzelstudien sozusagen, nicht, die ich vorher erarbeitet hatte anhand der verschiedenen Themenfelder. So, genau. Gibt es denn bei dir sowas wie eine Lieblingsszene oder eine Szene oder ein Beispiel, das besonders, besonders wichtig, ausschlaggebend für dich gewesen ist, so im Prozess der Arbeit?
Also ich glaube, eine Lieblingsszene gibt es nicht. Ich bin in alle Szenen mehrere Monate lang sehr eingestiegen und fand dann immer die, an der ich gerade gearbeitet habe, ganz besonders faszinierend. Aber es gibt schon auf jeden Fall eine, die mich sehr lange beschäftigt hat, und das die Hörszene, die sich mit der vergleichenden Physiologie der Stimmgebung im 18. Jahrhundert auseinandersetzt. Das war ein neuer Wissenschaftszweig, der entstanden ist innerhalb der Physiologie, der sich mit den Stimmorganen, erstmal den menschlichen Stimmorganen beschäftigt hat und dann eben auch den tierlichen Stimmorganen. Und ich fand es so interessant, dass dieser physiologische Zugang zu den Stimmorganen gar nicht ohne den Austausch mit der Literatur auskam. Also zum einen, weil die Naturwissenschaftler die waren angewiesen auf poetische Verfahren, um überhaupt die Stimme zu beschreiben, die sich natürlich auch einfach immer wieder entzieht, weil man sie, weil sie sehr schwer zu beschreiben ist, ne? Also sehr schwer in Sprache zu übersetzen ist. Und sie mussten also um die verschiedenen Tierstimmen, die eben auch sich nochmal schwerer fassen lassen, weil sie einfach eine sehr ungewohnte Klangfarbe mit sich bringen, also sehr ungewohnte und auffällige Charakteristika, die einfach sehr schwer einzuhegen sind sprachlich. Und um das zu tun, mussten sie auf literarische oder poetische Verfahren zurückgreifen, wie zum Beispiel Vergleiche oder auch syllabische Umschreibungen. Und oft wurde dann auch auf die Hörerfahrungen der Leserschaft verwiesen. Also dann heißt das zum Beispiel, ja, man muss sich dieses eigentümliche Geräusch einfach vorstellen, das die Katze macht, oder das dem Igel eigene Geräusch oder so. Also man merkt diesen Texten der Naturkundler an, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Stimmen auch tatsächlich zu fassen zu bekommen, sprachlich, und zu vermitteln an die Leserschaft. Und das hat mich sehr interessiert. Und umgekehrt natürlich auch dann AutorInnen oder vor allem männliche Autoren zu der Zeit, die sich mit den ja, mit den Lehrstellen und diesen Schwierigkeiten, die die Naturwissenschaftlerinnen hatten, sich mit der Stimme oder die Stimme zu fassen zu bekommen, also diese Lehrstellen auch für sich genutzt haben und dann poetisches Kapital aus denen geschlagen haben, also tatsächlich selbst Texte entworfen haben, die sich genau mit dieser Frage der Tierstimme auseinandersetzen und des tierlichen Stimmorgans. Und das hat mich sehr interessiert, dieser Austausch, der da stattfand. Genau.
Ja. Ja, bei mir ist es so, dass es auch so eine Art Szene gibt, die sozusagen Ausgangspunkt war des Projektes. Und zwar bin ich gestoßen auf das Berliner Phonogrammarchiv, das du ja sicherlich auch kennst,
ja.
das heute zum Ethnologischen Museum Berlin gehört, dort zur Medienabteilung, jetzt vor kurzem ins Humboldt-Forum eingezogen ist, auch mit den historischen Beständen. Es ist so, dass ich, wenn ich ganz kurz ausholen darf, im Studium so auf das Themenfeld gekommen war, wie hängen eigentlich Mediengeschichte und das Entstehen der neuen Musik, der atonalen Musik zusammen? Das war etwas, was für mich, ich hatte Musikwissenschaft studiert und dann Literaturwissenschaft und hatte mich viel eben mit Kulturwissenschaften um 1900 beschäftigt, und für mich lag das so auf der Hand, dass das irgendwie in Bezug stehen musste zueinander, weil sozusagen diese Erneuerung in der Musik für mich irgendwie im Zusammenhang stand mit den neuen Medientechniken. Ich hatte immer das Gefühl, das kann doch kein Zufall sein, dass das so im ähnlichen Zeitraum passiert, und habe aber im musikwissenschaftlichen Studium da quasi nichts zu gefunden. Und das war dann so irgendwie der Ausgangspunkt zu sagen, ich schaue, ob ich daraus ein Promotionsprojekt mache, aus dieser Frage, so wie gibt es da Zusammenhänge und wenn, wie? Zwischen dem Auftauchen neuer Medientechnik und dem Entstehen der neuen Musik. Und dann bin ich auf das Berliner Phonogrammarchiv gestoßen und dachte, das könnte was sein sozusagen, so ein Angelpunkt, von dem aus ich dann anfangen kann. Denn mir ging es so wie vielen, die sich mit der Geschichte des Archivs beschäftigen, dass mich das auch sehr fasziniert hat, die Vorstellung, dass die Personen, die dort gearbeitet haben, vor allem Erich Moritz von Hornbostel, der das ab 1905 geleitet hat bis 1933, als er dann fliehen musste von Nationalsozialisten, dass der da im Archiv saß und phonografische Walzen in Empfang genommen hat, die ihm geschickt worden sind aus aller Welt. Das Archiv hatte dafür gesorgt, dass möglichst viele Reisende, die von Deutschland aus in die Welt gegangen sind, in verschiedene Regionen der Welt, Phonographen und Walzen mitnehmen und die möglichst bespielen mit Musikaufnahmen vor allem und die zurück nach Berlin bringen oder schicken. Mit dem Anliegen dann also, dass man dort in diesem Archiv eben so eine vergleichende Forschung aufbauen wollte. Und diese Vorstellung, dass der Herr von Hornbostel da saß und diese Phonogramme in Empfang genommen hat und dann die Walze sozusagen auspackt und zum ersten Mal in das Gerät einsetzt und abspielt und überhaupt nicht weiß, was da jetzt kommt und ob er das, was da jetzt zu hören ist, irgendwie einordnen kann, ob er das irgendwie in Bezug setzen kann zu den Dingen, die er kennt, und wenn nicht, wie er damit umgeht. Und im Grunde würde ich sagen, aus dieser Spannung ist dann auch diese ganze Methodik der vergleichenden Musikwissenschaft entstanden. Diese Situation fand ich unglaublich faszinierend. Da bin ich eben, wie gesagt, nicht die Einzige. Da gab es dann auch schon Forschung dazu, die eben die Geschichte des Archivs rekonstruiert haben. Aber für mich war dann eben entscheidend, welche Rolle spielt die Medientechnik da und wie verändert diese Gemengelage die Vorstellung davon, was Musik ist. So, wie setzt sich das weiter fort? Wird das, was da im Archiv passiert und an anderen Orten auf der Welt gleichzeitig ja auch passiert, es sind ja andere Archive auch in anderen Metropolen entstanden, hat das Auswirkungen auf die Musikkultur oder auf die Vorstellung davon, was Musik überhaupt ist? So, und das ist so eine Szene, die ich immer noch, auch wenn ich so in den Quellenblättern immer so vor Augen habe, wie der da sitzt und irgendwie lauscht. Und du hast ja auch im Archiv gearbeitet, im Lautarchiv.
Genau.
Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Da gibt es ja eine Verwandtschaft zwischen Lautarchiv und Berliner Phonogrammarchiv. Und wenn man diese historischen Dokumente kennt, dann weiß man ja, dass das vor allem auch sehr geräuschintensiv ist. Also dass es wahnsinnig rauscht und knackt und man sich sehr konzentrieren muss, um den Inhalt überhaupt erstmal wahrzunehmen, um den rauszuhören mitunter. Oder inzwischen kann man natürlich mit digitalen Möglichkeiten da auch ganz toll filtern, sodass es einfacher wird. Aber wenn man dann diese Dokumente hört, ist es natürlich auch nochmal einfacher, sozusagen mittels dieses sinnlichen Eindrucks, des eigenen Hörens, sich da hineinzuversetzen, wie das gewesen sein mag, in der historischen Situation diese Quellen sich anzuhören.
Ja, und du, was du in deinem Buch verfolgst, ist ja auch die Geschichte des Hörens, ne? Vor allem, also Kannst du da einen Bogen schlagen zu der Szene, die du gerade beschrieben hast, bis hin zur Frage, die dich dann angetrieben hat? Also wie verändert sich eigentlich das Hören und wie verändern sich auch Positionen zum Hören?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, auch das ist für mich immer noch der Knackpunkt sozusagen. Und da bin ich da eben, trotz der längeren Zeit, die es gebraucht hat, dieses Projekt dann umzusetzen, sehr froh, dass ich das durchgehalten habe, weil ich wirklich den Eindruck habe, ich habe diese Ausgangsfrage für mich beantworten können. So, ja, also das ursprüngliche Interesse, was mich motiviert hat, jetzt auch irgendwie befriedigen können tatsächlich. Und zwar ist es so, was ich dann bei dem Erich Moritz von Hombüstel zeige an den Quellen, er reflektiert das ja auch selber und die anderen Mitarbeiter im Archiv ja auch, publizieren ja immer wieder dazu, wie sie arbeiten mit dem Phonographen, welche Herausforderungen es dabei gibt, wie sich das technisch weiterentwickelt, wie sie merken, wie sie selbst sozusagen ja methodisch sich weiterentwickeln müssen. Und in diesem Prozess, was ich da in dem entsprechenden Kapitel in meinem Buch herausgearbeitet habe, ist ja, dass die Protagonisten am Phonogrammarchiv merken, sie müssen sozusagen ihre eigenen Hörgewohnheiten ablegen, um wegzukommen sozusagen von dem ersten Höreindruck, der mitunter davon geprägt sein kann, dass man erstmal gar nichts versteht. Mhm. Und sie appellieren ja auch in verschiedenen Kontexten immer wieder dafür, ja, die Ohren wirklich zu öffnen, anderen Musikkulturen gegenüber. Und also Hombüstel zitiert manchmal auch so sozusagen Stimmen aus der Öffentlichkeit irgendwie, wenn bei Völkerschauen, die ja in der Zeit auch stattgefunden haben, oder bei ähnlichen Events, Musik von Indigenen zum Beispiel aus anderen Kulturen dann in Berlin aufgeführt wurde und dann im Feuilleton irgendwie geschrieben wurde, was war das für eine Teufelsmusik, eine Heulerei, irgendwie einfach nur Lärm oder so, sich sozusagen gegen diesen ersten Eindruck zu wehren und diese Überforderung sozusagen zu überwinden, ne? Und zu merken, okay, das, was da ertönt, das ist Musik in dieser Kultur. Und mir ist es wert, meine Ohren zu öffnen und zu schauen, wie ich da rankomme sozusagen. Und das merken die halt am Phonographen, dass sie in diesem konzentrierten Hören, also trotz der technischen Unterstützung und den Möglichkeiten, die es dann gibt, zum Beispiel Passagen immer wieder wiederholen zu können oder mal langsamer abzuspielen oder ähnliche Dinge, das hilft natürlich schon bei einer Analyse. Aber Hombüstel und die Kollegen kommen dann ganz schnell an den Punkt, wo sie merken, das reicht nicht. Sie müssen auch in ihrem eigenen Hören sozusagen etwas umstellen. Mhm. Und müssen versuchen, das eigene Hören ja zu öffnen. Also Beispiel Dur-Moll-Tonalität, ganz klar, nicht? Also wenn man in der europäischen Musikkultur aufwächst, ist man sozusagen darauf getrimmt, das Ohr ist darin trainiert, die entsprechenden Intervalle zurechtzuhören und die entsprechenden Harmonien, auf denen unser Musiksystem fußt. Und wenn man dann plötzlich mit Musik konfrontiert ist aus einer anderen Kultur, mit einem ganz anderen Tonsystem, und man darauf nicht gefasst ist und das sozusagen nicht bewusst dagegen angeht, kann es sein, dass man erstmal dass sich alles einfach schief anhört, so, nicht? Und das Ohr versucht, das zurechtzuhören, also in die europäischen Strukturen hineinzuhören. Also allein dagegen zum Beispiel haben Hombüstel und seine Kollegen ganz stark angekämpft und sich zum Beispiel auch gewehrt dagegen, dass dann Melodien, die sie publiziert hatten, zum Beispiel von japanischer Musik, also die haben Phonogramme aus Japan zugeschickt bekommen, haben das abgehört, haben das transkribiert in europäischen Noten, publiziert. Und dann ist es vorgekommen, dass diese Melodien dann weiter bearbeitet worden sind und harmonisiert worden sind mit europäischen Harmonien. Dagegen hat Hornbostel sich zum Beispiel vehement gewehrt und hat gesagt, das wird dieser Musik nicht gerecht. Die ist eben nicht harmonisch so angelegt. Und wenn man wirklich das wertschätzen möchte und diese Musik verstehen lernen möchte, muss man sie so akzeptieren, wie sie ist, und das eigene Ohr versuchen, daran zu gewöhnen. Und das ist etwas, was ich auch nach wie vor sehr wertvoll finde und wirklich lehrreich finde. Also, dass man da sehen kann, dass versucht wurde, eben diese erste Überforderung, die erste Abwehr sozusagen zu überwinden im Hören und so einen Gewöhnungsprozess sich sozusagen methodisch zu erarbeiten. Und das finde ich eigentlich auch jetzt über diesen historischen Fall hinaus und auch übers Musikhören hinaus sozusagen eine ganz wertvolle Einsicht, nicht? Dass etwas, das man nicht sofort versteht, deswegen nicht automatisch abgewertet werden muss, sondern dass man sich dem stellt. Es erfordert eben ja, Ambiguitätstoleranz. Man muss es aushalten können, dass man etwas erstmal nicht versteht. Und das ist da sozusagen methodisch eingeübt worden. Und Ähnliches ist eben dann rund um Arnold Schönberg in der neuen Musik passiert, nicht? Also da ist programmatisch gegen das, was bis dahin sozusagen als natürlich und gesetzmäßig in der europäischen Musik aufgefasst worden ist, vor allem eben die ja, Konsonanz-Dissonanz-Gegenüberstellung, da ist dagegen angegangen worden, programmatisch, gegen diese Art von Natur oder ja, der Versuch sozusagen eine neue Natur zu definieren, die darüber hinausgeht. Und auch da war die große Herausforderung, ja, das Gewohnte ablegen, ja, die Ohren öffnen für Neues, um dann wieder neue künstlerische Ausdrucksweisen hervorbringen zu können. Und auch da waren die Reaktionen ja heftig teilweise. Die sind ja auch sehr abgestraft worden dafür. Und das ist natürlich ein ganz anderes Setting, mit ganz anderen Bedingungen. Aber im Hinblick auf dieses Anliegen, die Ohren öffnen, so, da sehe ich jetzt den großen Konnex, und das habe ich dann ja eben auch an so ein paar anderen Beispielszenen noch gezeigt. Und das ist eben hochgradig motiviert von dem Umgang mit der Technik, weil die das sozusagen inspiriert, die Reflexion darüber. Und da sehe ich jetzt im Nachhinein sozusagen die Verbindung zwischen der neuen technischen Reproduzierbarkeit von Musik, das geöffnete Hören sozusagen, die geöffneten Ohren und dann den entsprechenden Entwicklungen in der neuen Musik.
Ja, das ist ganz interessant, weil es in der Tierstimmenkunde um 1900 eigentlich eine ja, parallele Entwicklung gab und sich vielleicht auch beide Entwicklungen überschnitten haben an der einen oder anderen Stelle. Und zwar ist der Phonograph ja auch eingesetzt worden, um Tierlaute erst einmal aufzuzeichnen und dann auch zu analysieren. Und ich glaube, dass man das, was du gerade gesagt hast, auch innerhalb der frühen bioakustischen phonographischen Forschung feststellen kann, dass ja, der Phonograph wie so eine Art mediales Dispositiv funktionierte, also als ein Medium, das die Ohren geöffnet hat für Geräuschwelten auch jenseits der menschlichen Artikulation, also nicht nur für die ja alles bisher bekannte, sprengende Geräusch- und Sprach- und Musikwelten außereuropäischer Kulturen vielleicht, sondern eben auch zum Beispiel für den Vogelgesang sich nochmal, also genau, also dass das einfach auch nochmal interessant wurde. Und also ganz in den ganz frühen Reaktionen auf den Phonographen lässt sich das auch schon erkennen. Also auch in Zeitungsartikeln, die ich mir zum Beispiel angeschaut habe, die tatsächlich ein paar Jahre nach der Entwicklung des Phonographen veröffentlicht wurden und wo es dann immer heißt, der Phonograph, der kann tatsächlich jedes Husten, jedes Lachen, jedes Tiergeräusch, er ist selbst eigentlich wie eine Art Tier, er kann tatsächlich auch animalische Geräusche einfach wunderbar reproduzieren. Und man merkt dem ganz stark an, dass ja, so eine auditive Öffnung hin zu eben auch sehr körperlichen Geräuschen oder auch zur Stimme als einem sehr materiellen körperlichen Phänomen stattfand. Und ich glaube auch, dass das auch einfach nochmal die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Tierlauten angeregt und vorangetrieben hat. Also das war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall der Fall und lässt sich an verschiedenen Szenen auch verfolgen. Zum Beispiel gab es einen Forscher, der selbsternannter Simian Linguist war, also einen Affenforscher namens Richard Lynch Garner, der sich schon auch vor der Entwicklung des Phonographen für Affenstimmen interessiert hat und für die Frage, inwiefern es sich hierbei um eine rudimentäre Vorform des menschlichen Sprechens handeln könnte. Er war überzeugter Darwinist und meinte also, es gibt da eine Verbindung und ist dem nachgegangen und war dann sehr, sehr glücklich, als der Phonograph entwickelt wurde und er ihn nutzen konnte für seine Experimente. Und er hat ihn tatsächlich auch ganz experimentell eingesetzt, also nicht nur eingesetzt, um die Affenstimmen phonografisch aufzuzeichnen und dadurch auch ein Stück weit zu objektivieren und der späteren Forschung zur Verfügung zu stellen. Also dadurch war es ja auch möglich, immer wieder das abzuspielen und sich nochmal anzuhören und zu vergleichen und so weiter. sondern er hat auch mit der Zeitachsenmanipulation gearbeitet, also hat dann auch eine Aufnahme beispielsweise dann nochmal langsamer oder schneller wieder abgespielt, um die aufgezeichneten Laute wirklich ganz detailliert zu analysieren. Und ja, es gibt eben auch andere Szenen, die darauf hinweisen, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass der Phonograph tatsächlich mit beigetragen hat zu so einer, ja, wie du es auch so schön genannt hast, zu einem zu einer Öffnung der Ohren und einer Vervielfältigung des Klangspektrums, das interessant ist für eine wissenschaftliche Untersuchung. Und mich hat aber dabei auch immer interessiert, also ich habe das auch immer festgestellt, dieses große mediale A priori auch, was es gibt in dieser Forschung, also in der bioakustischen Forschung. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer mich gefragt, kann man das auch ein bisschen relativieren? Also gibt es nicht sozusagen auch schon Vorstellungen von, oder gibt es nicht auch Visionen, Ideen, die dem Phonographen vorausgingen, also die der Technik vorausgingen? Bei mir in der Forschung konnte ich das an mehreren Stellen auch feststellen, also dass zum Beispiel die Idee, Klänge aufzuzeichnen, dass die sehr alt ist, also dass die auch zum Beispiel in der romantischen Forschung auch schon eine große Rolle gespielt hat. Also die Selbstaufzeichnung der Klänge, zum Beispiel bei Chladni und seinen Klangfiguren. Ja. Oder auch Ludwig Tieck hat sich mal in einem seiner Texte darüber geäußert, dass es doch schön wäre, wenn es ein Hörmikros geben würde, also eine Art Lautsprecher, um die kleinsten Insekten auch hörbar zu machen. Also es gibt auch viele Visionen des Hörens und ja, des Hörbarmachens von Stimmen, die dem Phonographen vorausgehen. Und ich habe mich immer gefragt, wie man damit umgeht. Also einerseits eben dieses große mediale A priori festzustellen der Technik und andererseits aber auch ja schon immer wieder die Beobachtung zu machen, dass die Medien eben doch nicht an allererster Stelle stehen zu jeder Zeit. Ja. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, das finde ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, das würde ich sagen, war sozusagen auch eine der großen methodischen Herausforderungen, wenn es ja auch dann darum geht, die Quellen auszuwählen, nicht? Also ab wann startet man sozusagen den Zeitraum, den man jetzt zum Beispiel anguckt? Du hast dich ja dafür entschieden, dann zwei verschiedene Zeiträume zu vergleichen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich nehme einen Zeitraum, den ich jetzt grob mit um 1900 bezeichnet habe. Also so die frühesten Quellen, die ich habe, sind eben so in 1880er Jahre und geht dann bis in die 1930er hinein. Und irgendwann muss man diese Grenzen ja ziehen, aber da spielte bei mir auch eine große Rolle die Frage, nehme ich jetzt nur Beispiele, wo sozusagen die technischen Medienapparaturen präsent sind? Ist das sozusagen der Marker, den ich jetzt nehme? Und habe mich auch dagegen entschieden tatsächlich. Ich habe ja auch Quellen, wo gar keine konkreten Medienapparaturen vorkommen als Thema, wo aber trotzdem meines Erachtens die Medialität von des Musikhörens reflektiert wird. So. Und also das ganze erste Kapitel, da geht es um die Tonpsychologie von Karl Stumpf, dem Psychologen und Philosophen, der eben auch das Phonogrammarchiv mitgegründet hat und da eben dann auch in der vergleichenden Musikforschung später aktiv war. Und in dieser Tonpsychologie spielt das noch gar keine Rolle. Auch Musik spielt da nur am Rande eine Rolle, sondern es geht wirklich um die Wahrnehmung von Tönen. Und da kommen jetzt auch keine konkreten Apparaturen vor, sondern er öffnet die psychologische Perspektive sozusagen auf die Tonwahrnehmung. Und das ist sehr kleinteilig, sehr umfassend. Das sind zwei Bände mit insgesamt dann mehreren tausend Seiten, die ich da durchgearbeitet habe, auf der Suche sozusagen nach den Stellen, wo es zwar nicht von, also nicht begrifflich um Medien geht, aber konzeptuell, würde ich sagen. Also wo man sieht, dass er zum Beispiel in Form-Inhalt-Kategorien anfängt, Dinge aufzufächern. Oder auch Begrifflichkeiten, also Beschreibungen des Übermittelns, des Vermittelns, des Transportierens, des Übersetzens verwendet und anfängt sozusagen zwischen den Phänomenebenen von Klang hin und her zu switchen und versucht zu beschreiben, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Weil das genau das ist, was halt dann später zum Beispiel im Kontext des Archivs eben dann sozusagen professionalisiert wird und auch zum Beispiel eben auch bei Hugo Riemann, dem Musikwissenschaftler, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Das findet man bei Karl Stumpf eben sozusagen vom Ansatz her auch. Und da habe ich eben herausgearbeitet, dass das auch eine Form von Medialität ist, eben ja vorbegrifflich, nicht? Also man kann das nicht, sozusagen, wenn man jetzt mit der Suchmaschine rübergeht, findet man nicht, nicht den Begriff Medium und auch nicht den Begriff Phonograph, aber man findet ähnliche Strukturen, die da beschrieben werden. Und das ist also dann ganz, also ja, auch ist, zum Teil ist es auch bildlich, wenn er beschreibt, wie sein eigenes Hören, wie er das versucht, geradezu apparativ einzusetzen. Mhm. Also sozusagen in seiner eigenen Hörwahrnehmung versucht, das zu machen, was er später mit Hilfe von dem Phonographen zum Beispiel versucht zu machen oder in der physikalischen Forschung mit Resonatoren halt gemacht wird. Und da würde ich sagen, das sind sozusagen auch Vorstufen, könnte man sagen, diskursive Vorstufen, die im Grunde dieses Themenfeld schon verhandeln, das dann mit dem Auftauchen oder mit der Etablierung der konkreten medientechnischen Apparaturen dann eben noch viel wirksamer wird, sozusagen kulturell. Aber man sieht da schon, dass die Episteme in Bewegung sind, nicht? Also dass sich da wissenstheoretisch was verändert und dass es sozusagen in der Luft liegt, dass da was kommt, so würde ich es beschreiben. Mhm. Und du hast dich auch dafür entschieden, sozusagen das gegenüberzustellen, die Phase, wo noch keine konkreten Mediaapparaturen vorhanden sind und eine, wo die dann konkret verwendet werden.
Ich würde sagen, gar nicht so ganz. Also bei mir war es schon so, dass auch dieser Zeitraum um 1800, den ich ja auch gewählt habe, also das ist ja der erste Teil des Buches, ne, der sich mit der Wissensgeschichte der Stimme um 1800 auseinandersetzt. Da gibt es natürlich den Phonographen noch nicht und da gibt es auch das Telefon noch nicht und all die anderen auditiven Medientechniken, die später dann verwendet werden auch und mit einbezogen werden als mediales Dispositiv, aber eben auch als konkrete Technik, um sich Tierstimmen zu widmen. Aber es findet auch schon so etwas statt wie eine Medialisierung der Stimme, könnte man sagen. Und das hängt damit zusammen, oder es ist eine Entwicklung, die ich vielleicht auch ganz kurz rekonstruieren kann. Das hängt mit der Stimmforschung zusammen, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts einfach so ein bisschen stagniert, weil es ein ganz großes grundsätzliches Problem gibt. Und zwar konnten die Stimmforscher, die das Stimmorgan sich angeschaut haben, konnten oder standen vor dem großen Problem, es nicht gleichzeitig hören und sehen zu können. Und das lag natürlich daran, dass das Stimmorgan einfach im lebendigen Körper nicht zu sehen ist. Es muss aber lebendig sein, um in Aktion zu treten. Und da gab es also eine große Beobachtungsschwierigkeit. Man konnte das Stimmorgan also entweder nur anatomisch außerhalb des Körpers untersuchen und dann aber nicht zum Tönen bringen, ne? Weil es ja leblos war. Oder aber man konnte das Stimmorgan hören und hörend untersuchen, aber dann nicht dabei beobachten, wie also die Stimmproduktion tatsächlich vonstatten geht. Und das war wirklich ein sehr großes Problem, das dann versucht wurde, mit verschiedenen Strategien anzugehen. Also es gab dann Versuche, zum Beispiel auch Unfälle zu nutzen, Unfälle, die das Stimmorgan offengelegt haben und die dann wirklich einen seltenen Einblick erlaubt haben. Oder es gab natürlich die Vivisektion an Tieren oder auch andere Hilfsmittel oder Strategien, dieses Problem zu umgehen, zum Beispiel Vergleiche des Stimmorgans mit Musikinstrumenten. Und das alles war aber doch trotzdem sehr schwierig und nicht sehr erfolgsversprechend. Und irgendwann kam dann ein Mediziner auf die Idee, der hieß Antoine Ferrin und war in Montpellier als Arzt tätig. Der kam auf die Idee, doch das Stimmorgan einfach zum Tönen zu bringen außerhalb des Körpers, indem er es also an einer Holzkonstruktion aufspannte und mit seinem eigenen Atem zum Tönen brachte, also durch den Kehlkopf hindurch blies. Und das war sozusagen, das beschreibt Antoine Ferrand auch als erste Maschine, also als eine Maschine. Das war sozusagen die erste Sprechmaschine, wenn man so möchte, oder die erste Stimmmaschine, die auch die späteren phonografischen Techniken ein Stück weit vorwegnahm, weil es ja auch hier darum ging, die Stimme zu reproduzieren. Ne? Also etwas Unglaubliches zu der damaligen Zeit, weil die Stimme natürlich auch etwas sehr Sakrales war, etwas, das man nicht einfach reproduzieren durfte. Und und er hat das aber gemacht und war dann auch dann im weiteren Verlauf Ideengeber für beispielsweise den Wolfgang von Kempelen, der dann Ende des 18. Jahrhunderts die Sprechmaschine entwickelte, die dann auch weithin bekannt wurde. Und der Versuch ist um 1800 eben auch schon angelegt, die Stimme zu medialisieren, indem man sie eben außerhalb des menschlichen Körpers zu reproduzieren versucht. Und deswegen spielen Medientechniken auch in dieser Zeit schon eine große Rolle.
Und was ich mich gefragt habe bei deiner Arbeit, also genau an dem Punkt, so wenn man das vergleicht, jetzt die verschiedenen auch Quellenlagen natürlich um 1800 und 1900. Meinst du das ja auch dann in den Kapiteln in deinem Buch, dass du natürlich um 1900 dann auch die klingenden Quellen mit berücksichtigen kannst zumindest, nicht? Und zum Teil stehen die auch im Fokus tatsächlich. So, das ist das Material, mit dem du arbeitest, das hast du um 1800 nicht. Mhm. Ist das methodisch eine besondere Herausforderung gewesen? So, doch, ja.
Aber auch eine sehr spannende Herausforderung, finde ich, mit der du ja vielleicht auch ein Stück weit zu tun hast, ne? Also mit dieser sogenannten Unhörbarkeit der Vergangenheit, alles, was vor der Möglichkeit der technischen Aufzeichnung klang in dieser Welt, ist einfach nicht mehr zu hören. Und deswegen müssen wir als Historikerin auf Aufzeichnungen zurückgreifen, wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit diesen Klängen beschäftigt haben, aber auch auf andere Aufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen, also Quellen, schriftliche Quellen, die diese Klänge versuchen festzuhalten. Und das war schon für mich eine Herausforderung. Aber andererseits habe ich mich dafür ja auch genau interessiert. Also mir ging es gar nicht unbedingt darum zu fragen, wie haben sich jetzt die untersuchten Tierstimmen tatsächlich angehört um 1800, sondern mir ging es darum zu fragen, wie wurden sie aufgezeichnet, wie wurde damals eben schon mit dem Problem umgegangen, dass es so schwierig ist, sie zu konservieren und zu vermitteln, zu übermitteln an eine Leserschaft. Und das hat mich damals sehr interessiert. Und es gab, oder das hat mich sehr interessiert, und es gab damals eben innerhalb der vergleichenden Physiologie auch verschiedene Verfahren, mit den diversen Entzügen der Stimme umzugehen. Also die ForscherInnen haben sich zum Beispiel ja auch interessiert für die Frage, wie die Stimmorgane von Tieren klangen, die sie noch nie gehört haben, ne? Also deren Stimmorgane von Forschungsreisenden mitgebracht wurden und die nun untersucht wurden daraufhin, welche Stimmen sie produzierten. Also so ähnlich, wie man heute auch nicht genau weiß, wie, das ist vielleicht noch mal eine andere Dimension, aber wie Dinosaurier geklungen haben. Ne? Also da gibt es ja auch die große Frage, weil auch Stimmorgane da aber gar nicht erhalten sind. Und damals war es so, dass es ganz, ganz viele methodische Herausforderungen schon für die Wissenschaftler selbst gab, die dann versucht haben, in so einer tastenden, fast tastenden Art und Weise diese bruchstückhaften Informationen, die sie hatten, zu kombinieren. Also sie wussten zum Beispiel von den sogenannten Heulaffen, dass sie eine besonders markante Stimme äußerten und konnten das dann mit einer gewissen Höhle, die sie gefunden haben im Stimmorgan, in Beziehung setzen. Oder Sie konnten bei dem Kuckuck und einer Eule eben einen selben Muskel entdecken und wussten auch, dass deren Stimmen ganz ähnlich klangen und konnten dann darauf schließen, dass dieser Muskel für diese Stimme auch eine besondere Rolle spielte. Und das war aber, also spielte sich sehr mit einem sehr hohen Maß an Einbildungskraft ab, diese Informationen eben auch zu kombinieren und darauf zu schließen, ja, welcher Teil im Stimmorgan verantwortlich ist für welches Charakteristikum der Stimme. Und das war das eine. Und das andere war die schon angesprochene Schwierigkeit, dann auch diese Stimmen zu beschreiben, also auch die Stimmen von den Tierarten, die auch tatsächlich bekannt waren. Also das hat mich eher interessiert, welche Schwierigkeiten eigentlich die damaligen Forscher hatten und wie sie mit diesen Schwierigkeiten umgingen, indem sie dann zum Beispiel eben auf diese poetischen Verfahren zurückgriffen, Vergleich. Auch zum Beispiel der Dompfaffe rasselt wie eine Säge oder so. Ja. Also um in irgendeiner Weise dieses sich grundsätzlich entziehende, sehr fluide, nicht greifbare Stimme festzuhalten, bevor es phonografisch möglich war.
Und dann bei den phonografischen Aufnahmen, mit denen du auch gearbeitet hast, aus dem Lautarchiv eben, das Kapitel habe ich natürlich mit besonders großem Interesse dann gelesen, weil das natürlich dann, also ähnliche Quellen sind wie die, mit denen ich mich eben auch beschäftigt habe. Da gibt es ja eben Aufnahmen von Tierlauten aus verschiedenen Kontexten, zum Beispiel von Zootieren, das hast du ausführlich dargestellt. Und war es da so, also da hast du die historische Aufnahme, die inzwischen ja digitalisiert vorliegt, die man dann in Ruhe sich anhören kann. Und dann gibt es dazu schriftliche Unterlagen, diesen sogenannten Personalbogen, der dann auch ausgefüllt worden ist mit den Daten der Tieren tatsächlich. Und sozusagen, das war dann, stelle ich mir vor, das Quellenmaterial, mit dem du gearbeitet hast, oder gab es darüber hinausgehend auch noch irgendwas an inhaltlichen Quellen, an Transkriptionen, oder musstest du daraus dann deine Beobachtungen entwickeln?
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil die auch nochmal darauf anspielt, wie schwierig es eigentlich ist, mit Tondokumenten umzugehen, die teilweise eben auch gar nicht kontextualisiert sind. Ja, ne? Also das ist wahrscheinlich auch ein Problem, mit dem du auch zu tun hattest, kann ich mir vorstellen. Also die natürlich nicht so aufbereitet sind, dass man sie sofort einordnen kann, dann 100 Jahre später, sondern die eben dann mit Personalbogen kommen. Also zu jeder Tierstimmenaufnahme im Berliner Lautarchiv gab es dann einen Personalbogen. Da wurde dann die Herkunft der Tiere dokumentiert, der Name auch oft der Tiere, auch besondere Eigenschaften der geäußerten Stimmen. Und auch Aufnahmeleiter und all diese Informationen, aber darüber hinaus konnte man nicht viel über den Aufnahmekontext erfahren und über auch das Interesse, das dahinter stand.
Ne? Warum gibt es die eigentlich, die
Aufnahmen? Warum gibt es die eigentlich, genau. Und das war auch damals, das habe ich noch im Studium, bin ich diesen Aufnahmen begegnet im Berliner Lautarchiv, diesen wirklich tatsächlich nur 20, um die 20 Tierstimmenaufnahmen im vor allem menschliche Sprach- und Musikerzeugnisse beherbergenden Lautarchiv, und die haben mich dann auch sehr irritiert und fasziniert und dann auch nicht mehr losgelassen. Und das war auch so ein bisschen der Schlüsselmoment, mich mit dem historischen Umgang mit Tierstimmen zu beschäftigen und da weiter zu forschen. Genau. Ja, ja. Und dann kann man sich natürlich anschauen, wer war der Aufnahmeleiter, was hat der veröffentlicht, welche Briefe hat er geschrieben oder erhalten, um daraus dann so ein bisschen auch dem Interesse, das hinter den Aufnahmen steht, auf die Spur zu kommen.
Aber das heißt, das sind schon Quellenbestände, wo du relativ wenig textliches Zusatzmaterial dann zur Verfügung hattest.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Und dann gibt's aber auch die umgekehrte Konstellation, dass ich habe mich beispielsweise auch mit einem Grillenforscher auseinandergesetzt, Johann Regen, der in Wien um 1900 sich mit dem Zirpen von Grillen beschäftigt hat und also sehr obsessiv sein halbes Leben lang tatsächlich Grillen beforscht hat. Die hat er auch zu Hause in seinem Labor zu Hause gehalten und hat mit Phonograph und Telefon versucht, hinter deren Zirpen und hinter die biologische Bedeutung von diesen Zirpen zu kommen. Und er hat tatsächlich auch ganz viel Text verfasst, also hat ganz viele Aufsätze veröffentlicht und auch, es gibt unzählige, ich war dort im Archiv in seinem Nachlass, unzählige Dokumente, Tagebücher, in denen er alles Mögliche notiert, also auch nicht nur seine Forschungen zu Grillen festhält, sondern ja auch jede Radiosendung, die er gehört hat. Und also es ist ein ganz großes, ganz viele Texte sind da einfach vorhanden und keine Aufnahme hat sich aber erhalten, keine Tonaufnahme. Okay. Und also es ging sozusagen auch dieser Situation, dass man denkt, oh, jetzt aber nach diesen ganzen Lektüren würde ich jetzt aber auch gerne mal so eine Tonaufnahme des Grillenzirpens hören. Und das ging da nicht. Und da weiß man nicht, was mit denen passiert ist. Die sind verschollen. Aber generell ist das natürlich auch ein großes Problem, ne? Wenn man mit Aufnahmen zu tun hat. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal erzählen, die sich nicht von selbst erschließen.
Also tatsächlich habe ich mich dann dazu entschieden, die nur am Rande zu berücksichtigen, sondern wirklich die Beispiele dann zu nehmen, bei denen ich auch tatsächlich so die schriftliche Dokumentation habe und auch sozusagen auch die schriftliche Reflexion. Also zum Beispiel beim Berliner Phonogrammarchiv eben Texte, die erstens also publiziert worden sind. Es sind ja ganz häufig eben dann so kleine Studien veröffentlicht worden von Karl Stumpf, von Erich Moritz von Hornbostel, von Otto Abraham, einem weiteren Mitarbeiter in dem Archiv, wo dann die Phonogramme eben abgehört, transkribiert worden sind, dann publiziert auch mit so mal mehr, mal weniger weitergehenden Einordnungen dazu oder Thesen dazu. Und ich habe mich auf diese Beispiele dann bezogen, weil ich auch gemerkt habe, dass das methodisch sozusagen nochmal ein ganz anderer Vorgang wäre, habe ich das dann sozusagen ausgegliedert, so die Aufnahmen, zu denen ich so wenig Kontextmaterial hatte, dass ich da eben ganz anders hätte vorgehen müssen. Mhm. Aber es liegt daran, dass ich eben auch dann im Prozess der Erarbeitung dann ganz klar gemerkt habe, ich möchte philologisch arbeiten. Also das ist sozusagen, das ist die Ebene, auf der ich die Wissensstückchen, die ich jetzt versuche zusammenzusetzen, finden kann. Also dafür brauche ich sprachliche Zeugnisse, so zumindest Notizen. Auch im Berliner Phonogrammarchiv gibt es ja sogenannte Journale, die ausgefüllt worden sind. Leider nicht immer, aber hier und da gibt es die. Oder eben Randbemerkungen in Publikationen, wo man dann erfährt, wie die Forscher selber registrieren, dass sich ihr Hören ändert oder was sie ausprobiert haben, nicht? Und diese Spuren habe ich gesammelt und daran eben diese Veränderung im Hören dann zusammenzutragen. Mhm. Und auf diesem Wege bin ich dann eben auch dazu gekommen, weniger die tatsächlich akustischen Quellen zu verwenden, sondern eher sozusagen als Ergänzung und auch um mich rückzuversichern. Also was ich schon gemacht habe, ist dann mir die Sachen anzuhören im Archiv und das sozusagen abzugleichen mit dem, was ich glaubte, verstanden zu haben aus den schriftlichen Quellen, nicht? Also, dass das wirklich auch zusammenpasst und, oder andersrum da, wo es dann Differenzen gab, eben zu gucken, woran liegt das? Habe ich den Text richtig verstanden? Oder war es anders gemeint? Oder ist da wirklich auch eine epistemische Lücke an der Stelle, was ja auch interessant ist? Und dann bin ich viel mehr dazu gekommen, eben noch andere Sorten von schriftlichen Quellen zu benutzen, zum Beispiel eben populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, die dann sozusagen weiter bearbeitet haben, die jeweils neuen Ideen zum Musik hören. Also zu Fritz Kahn habe ich ja zum Beispiel auch ein Unterkapitel. Den kennt man ja von diesem berühmten Motiv Der Mensch als Industriepalast und hat eben auch ein Buch oder eine Buchreihe war das, veröffentlicht, Das Leben des Menschen. Da gibt es einen Band zum Ohr. Und das ist erstmal sozusagen, wenn man das jetzt neben Bücher wie die von Karl Stumpf oder Erich Moos von Hornbostel legt, ein ganz andere Textsorte und ganz andere Art von Quelle und sozusagen ganz anderes kulturelles Zeugnis. Aber ich habe gemerkt, mit einem philologisch-kulturwissenschaftlichen Vorgehen kann ich zeigen, dass da diskursiv dieselben Dinge in der Zeit passieren, dass also das Musikhören medialisiert wird, teilweise indem konkrete Medienapparate eine Rolle spielen, teilweise aber eben auch nicht. Und das habe ich mir dann entschieden, das sozusagen dann zusammenzubringen und diese Entwicklung aufzuzeigen und habe dafür dann viele andere interessante Quellen oder viele andere, ja, zum Beispiel eben Aufnahmen, die aus mannigfaltigen Gründen interessant wären zu vertiefen, dann aus dem Projekt rausgenommen. Und dann, wir hatten anfangs darüber gesprochen, dass man irgendwie, wenn man anfängt, eine riesige, breite Masse von potenziellen Quellen hat und erstmal rausfinden muss, welche nimmt man denn jetzt, um das auch deutlich zu machen, was einem wichtig ist. Und dieser Auswahlprozess, da sind dann ganz viele der akustischen Quellen tatsächlich rausgefallen bei mir. So. Und die, wie das so ist, versuche ich dann nach und nach diese losen Enden dann noch fertigzustellen, aber haben nicht Eingang in dieses Buch dann gefunden an der Stelle. Genau. Ja. Ja, tatsächlich ist das, würde ich sagen, auch methodisch das, was mich auch besonders stark hier mit dem ZFL verbindet. Also diese sozusagen einerseits diese Kombination einerseits Quellen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Bereichen zu nutzen, damit gezielt an die Übergänge verschiedener Wissensbereiche zu gehen, so Detailstudien durchzuführen, ganz genau zu schauen, wie wird etwas ausgedrückt, wie verändern sich Konzepte und das aber letztlich doch dann mit eben vor allem einem philologischen Vorgehen. Das habe ich so in der Zeit hier im ZFL-Doktorandenprogramm einfach auch ja irgendwie gelernt und mir sozusagen abgeguckt von den anderen Projekten, die in der Zeit hier so stattgefunden haben. Und das war dann für mich sehr überzeugend, um auch diesen interdisziplinären Spagat irgendwie zu schaffen. Ja. Nicht? Also das kennst du sicherlich auch. Mir ging es so, die Quellen, die ich verwendet habe, teilweise waren die tatsächlich auch sozusagen eher unbekannt, gab es ja erst sehr wenig Forschung dazu. Teilweise sind es Sachen, wo es schon Forschung gibt. Ich habe ja zum Beispiel auch diesen sehr bekannten Text von Rilke, das Urgeräusch, auch nochmal ausführlich analysiert, obwohl es ja schon massenweise literaturwissenschaftliche und sozusagen medienhistorische Betrachtungen von gibt. Aber ich wollte es eben gerne machen, um da Verbindungen zeigen zu können zu anderen Quellen eben die sozusagen sonst meistens in anderen Fachwissenschaften behandelt werden, vor allem eben der Musikwissenschaft in meinem Fall jetzt, nicht? Das ist eben das, was vielleicht eine seltenere Kombination ist, dass ich jetzt in einer Reihe von Personen und Quellen hier genutzt habe, die eben bisher vor allem in der Musikwissenschaft eine Rolle gespielt haben und nicht so häufig zusammengebracht worden sind mit Quellen, die in der Literatur-, Kulturwissenschaft oder in der Medienwissenschaft bearbeitet worden sind. Das fand ich ungemein reizvoll und wichtig, um diese Ausgangsfrage, die ich hatte, irgendwie beantworten zu können. Aber hat sich dann doch als eine relativ große Herausforderung entpuppt. Da war ich ehrlich gesagt nicht drauf gefasst, als ich angefangen habe, dass es einmal schwierig ist, methodisch das wirklich alles sauber zu verbinden, dass das auch, dass die Ergebnisse der Einzelstudien auch zueinander passen sozusagen. Ja, dass man da zeigen kann, wie das ineinander greift. Und auch was einfach auch das Publikum betrifft, dieser Arbeit jetzt. Also tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich die einzelnen Kapitel ein bisschen für verschiedene Publika geschrieben habe. Also weil ich jetzt vermute, wenn ein Musikwissenschaftler zu dem Buch greift, sieht er gleich, da gibt's ein Kapitel zu Hugo Riemann und eins zu Heinrich Besseler, auch ein Musikwissenschaftler, und eins zu Arnold Schönberg. Und die anderen Sachen werden dann vielleicht gar nicht zur Kenntnis genommen. Und das wäre natürlich schade. Und andersherum wird ein Wissenschaftshistoriker sich vielleicht auf das Kapitel zu Karl Stumpf stürzen und die anderen Sachen irgendwie nicht so interessant finden. Und es war nicht so einfach, da eine Balance zu finden, das einerseits auch ein bisschen zu bedienen, weil ich möchte ja, dass das Buch auch in den jeweiligen Fachwissenschaften zur Kenntnis genommen wird. Und gleichzeitig war das Anliegen aber ein ganz anderes, nämlich ein genuin interdisziplinäres im kulturwissenschaftlichen Sinne. Und das war ein großer Balanceakt, der also vielleicht auch dann eben diese Jahre gebraucht hat, ja, das weiter irgendwie auszuklügeln und eben ja in so eine Balance zu bringen und dann auch in eine Darstellungsweise zu bringen, die dann eben für verschiedene Leute dann ergiebig sein kann. Und ich fühle das gerade aus, weil ich den Eindruck bei deinem Buch auch so ein bisschen hatte, dass natürlich man sich vorstellen kann, dass es für jetzt Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen interessant sein kann, da zu lesen und jeweils anzuschließen an die jeweiligen Diskurse in den Fachwissenschaften. Wie war da so bei dir sozusagen die Strategie? Hast du versucht, möglichst alles anzuschließen oder hast du versucht, da irgendwie so ein Mittelding zu finden oder das ganz anders aufzuziehen? Ist deine Arbeit eine kulturwissenschaftliche, würdest du das sagen?
Ja, ich würde das auf jeden Fall sagen. Also ich glaube auch, dass unsere Arbeiten da sehr oder unsere Bücher da sehr viele Parallelen besitzen, was das Methodische betrifft. Und das hatten wir eingangs auch schon angesprochen. Und ich glaube, das hängt wirklich eng auch mit, also einerseits natürlich auch mit der Umgebung zusammen, in der wir diese Bücher auch anfänglich verfasst haben. Und es hängt aber natürlich eben auch mit den Forschungsgegenständen zusammen. Ne? Also ähnlich wie das Hören wahrscheinlich auch einfach in sehr vielen Disziplinen vorkommt und einfach an der Schnittstelle verschiedener Wissensordnungen liegt, ist das bei der Stimme ganz ähnlich. Die Stimme spielt eine Rolle in den Lebenswissenschaften, ist aber natürlich auch ganz zentral in den Geisteswissenschaften und muss deswegen auch im Rahmen einer Zusammenschau angeschaut werden, wenn man sich mit ihr aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive beschäftigen. Also eine Zusammenschau der verschiedenen heterogenen Zugänge zur Stimme. Und das war für mich auch eine sehr große Herausforderung, aber auch das ungemein Spannende an der ganzen Arbeit. Also ja, auch so ein bisschen Vermittlerin zu sein zwischen den verschiedenen epistemischen Zugängen vielleicht, ja, zur Stimme. Ja, und ich merke auch dem Buch an, wenn ich da jetzt auch nochmal durchblätter, also es zeugen auch so gewisse Eigenheiten davon, noch von dieser Herausforderung, die verschiedenen wissenschaftlichen Zugänge oder disziplinären Zugänge in ein Gespräch zu bringen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Verweisstruktur, mit der, die sich so eingeschlichen hat ins Buch. Also das ich ganz oft dann schreibe, siehe Kapitel 4, 5 oder so, um da irgendwie dieses Netz zusammenzuhalten. Ne? Also das merkt man daran vielleicht auch so ein bisschen, dass das eine Schwierigkeit war auch, aber auch unheimlich faszinierend war, die ja einerseits zum Beispiel Erzählungen über die Stimme mit eben wissenschaftlichen Erkundungen der Stimme zusammenzubringen. Also und dann dadurch ja auch ja neues Wissen hervorzubringen. Zum Beispiel habe ich mich mit dem gestiefelten Kater von Ludwig Tieck beschäftigt und habe dann gedacht, das ist ja wirklich interessant, da wird ja auf die zeitgenössische Stimmforschung verwiesen, implizit, weil es da eben auch um das Stimmorgan des Katers geht und ob man das vielleicht mal auseinandernehmen könne, heißt es dann in der Erzählung. Und was es mit diesem seltsamen Spinnen, also das Schnur, mit dem Schnurgeräusch auf sich hat. Und die zeitgenössische Stimmforschung, die eben auch sehr stark auf Imagination und Einbildungskraft angewiesen war, wie ich das vorhin ja auch schon gesagt habe, die wird hier in dieser Erzählung persifliert. Also das kann man ganz gut zeigen. Und solche Entdeckungen fand ich sehr interessant an dieser Arbeit im Schwellenraum. Und das ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich gewesen, ne? Weil das Hören ja auch eine Wahrnehmungsform ist, die in ganz vielen Bereichen eine Rolle spielt und der man sich auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise nähern kann.
Ja, und insbesondere dann auch die Kombination mit literarischen Texten. Mhm. Also das habe ich deiner Arbeit auch entnommen, dass die sozusagen so, das wirkt zunächst so unterstützend. Man zieht dir heran, weil die sozusagen ein ähnliches Thema haben wie die eher wissenschaftshistorischen Quellen. Das ist ja unseren Arbeiten ähnlich, dass wir das miteinander kombinieren. Einerseits Quellen eben aus den jeweils historischen wissenschaftlichen Fächern und dann literarische Texte. Und dann merkt man aber, finde ich, beiden Büchern an, dass natürlich, kann man jetzt sagen, aber dass natürlich den literarischen Quellen einfach eine Form von Verdichtung inne ist, an der man dann sehr, sehr viel zeigen kann, wofür man dann bei den wissenschaftshistorischen Quellen sozusagen einfach eine ganz andere Qualität braucht, nicht? Mhm. Also da muss man sich dann durch das Gesamtwerk eines Grillenforschers oder ähnliches durcharbeiten, um sozusagen so die jetzt im Blick auf die Entwicklung des Wissens interessanten Aspekte herauszuarbeiten, was dann gleichzeitig in literarischen Texten eben ganz stark reflektiert, verdichtet, man vorfindet und mit den entsprechenden, einfach mit dem literaturwissenschaftlichen Handwerkszeug sozusagen zutage fördern kann und dann zeigen kann, dass da eben ganz ähnliche Themenfelder und Ideen verhandelt werden und das zusammenzubringen, finde ich bei beiden Büchern wirklich, wirklich sehr ergiebig so. Und das ging mir eben auch so, dass obwohl literarische Texte die Minderheit jetzt in meiner Quellenauswahl darstellen, die aber eben den methodischen Zugang so prägen. Und ich meine, es war andersrum dann auch die Herausforderung bei den wissenschaftshistorischen Quellen, so eine gewisse Quantität zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich da auf der philologischen, poetischen Ebene gearbeitet habe, poetologischen Ebene, Beispielsweise bei Karl Stumpf, und habe ich dann einmal gemerkt, das ist auffällig an vielen Punkten, wo er so an epistemische Grenzen stößt. Also er will die Tonpsychologie, die tonpsychologische Perspektive auf Musik eröffnen, auf das Hören eröffnen und kommt dann immer wieder an Grenzen, wo er sagt, da kann ich eigentlich nichts drüber sagen, weil hier hört es auf, hier geht es in andere Bereiche rüber. Zum Beispiel in die Musiktheorie. Und dann wird es manchmal ironisch an solchen Stellen. Ja? Also dann kann man sozusagen auf der Ebene des Stils, der sprachlichen Darstellung sehen, hier verändert sich was und das ist eine Form von Grenze, die da sprachlich markiert wird. Und ich hatte aber dann das Bedürfnis, bei den wissenschaftshistorischen Quellen da sozusagen ja, eine gewisse Menge, also zu zeigen, dass das relevant ist, dass es nicht sozusagen ein zufälliges Einzelbeispiel ist, sondern dass man solche Phänomene immer wieder findet, um das sozusagen, um die Aussagekraft da zu stärken. Während man andersrum bei einem literarischen Text ja durchaus, finde ich, legitim so vorgehen kann, sich eine einzelne Stelle rauszupicken und zu sagen, daran zeige ich jetzt alles so. Und das war also ein ganz anderer Zugriff sozusagen auf die Quantitäten von Materialien und dann auch war das in der Darstellungsform dann nicht so ganz einfach zusammenzubringen. Ja. Einerseits über einzelne Textstellen in literarischen Texten sehr ausführlich und ganz viele Ebenen darzustellen und andererseits bei den wissenschaftshistorischen Quellen ganz, ganz viele Beispiele zusammenzubringen und zeigen, hier, das ist wirklich relevant. Hier entwickelt sich eine, hier entwickeln sich sozusagen rhetorische Auffälligkeiten, die auf etwas hinweisen, dass hier eben epistemisch etwas nicht ganz einfach ist, dass man hier an eine Kluft, eine Lücke kommt, die man versucht sprachlich zu kaschieren zum Beispiel oder eben, wo die Forscher versuchen zu markieren, hier geht es nicht weiter, ich würde gerne, aber es geht nicht sozusagen nicht und dann ihrerseits auf der Darstellungsebene ringen, will das jetzt trotzdem irgendwie schön gestalten. Und, so
ja, ja.
Und das fand ich eben auch total spannend und interessant, aber nicht so einfach dann in der eigenen Arbeit darzustellen. Und jetzt haben wir, das ist mir jetzt irgendwie gerade erst so richtig aufgefallen, Denise, wo wir beide jetzt so lange intensiv uns beschäftigt haben mit eben ja auditiven Phänomenen und wie man sich denen nähert. Und jetzt haben wir selber quasi so ein Dokument erstellt jetzt hier. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das eigentlich jetzt eine merkwürdige Umkehrung ist sozusagen, dass wir jetzt sprechen und man uns dann hörend dann da folgen kann zu den Inhalten, die wir in unseren Büchern dargelegt haben. Oder ob das vielleicht auch die konsequente Weiterführung ist eigentlich, nicht, dass man auf der Ebene dann auch versucht, diese Inhalte zu vermitteln. Und ich hoffe, dass das mit unseren Stimmen dann auch ganz gut gelungen ist.
Ja, jetzt, das hoffe ich auch.
Ja. In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch und auch an das ZFL-Team, das das möglich gemacht hat, an Dirk Naguszewski und Nikola Kodan. Und ja,
vielen
dann
Dank
hoffe ich, dass das so fruchtet, wie wir uns das gerade so vorgestellt haben.
Ja, vielen Dank.